Domradio im Gespräch.
Migration ist in den USA ein großes Thema. Vor allem der Umgang der Trump-Regierung hat vor wenigen Tagen zu einer starken Reaktion der US-Bischofskonferenz geführt. Nahezu einstimmig haben sich die katholischen Bischöfe gegen das bisherige Vorgehen der Regierung gewandt. Wie bedeutsam ist diese Meinungsäußerung der Bischofskonferenz aus Ihrer Sicht?
Das Statement der amerikanischen Bischofskonferenz ist sehr wichtig. Es ist deshalb wichtig, weil die amerikanischen Bischöfe ein wichtiger Akteur sind, auch innerhalb der amerikanischen Politik. Viele von ihnen haben eine gewisse Nähe auch zur Trump-Regierung. Insofern ist es sehr wichtig, dass ein klares Signal gesendet wird, dass der Umgang mit Migrantinnen und Migranten, der teilweise auch ungesetzlich ist, auch so nicht akzeptiert wird. Die amerikanischen Bischöfe sind eben landesweit vertreten. Sie haben eine Stimme in ihren jeweiligen Gemeinschaften, in ihren jeweiligen Bundesstaaten. Und ich denke, das wird auf jeden Fall auch gehört werden.
In Europa wird die US-Gesellschaft als stark polarisiert wahrgenommen. Das Gleiche wird über die katholische Bischofskonferenz von Beobachtern gesagt. Ist da ein solches Votum, bei dem es ja fast keine Gegenstimmen gab, eine Überraschung?
Eigentlich nicht, denn die Unterschiede, die es gibt innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und auch innerhalb der amerikanischen Bischofskonferenz, die beziehen sich ja auf Themen wie jetzt zum Beispiel der Umgang mit Gender, der Umgang mit der Abtreibung, die Frage, wie stark eben Amerika auch eine christliche Nation sein soll. Die Migrationsfrage, die hat nochmal eine ganz eigene Komplexität, die ist ja auch von verschiedenen Parteien, auch von den Demokraten, ja auch im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich gesehen worden. Also das ist doch sehr komplex und ich glaube, mit so einem Schwarz-Weiß-Schema, wie wir es manchmal vielleicht auch gerne hätten, kommt man da nicht wirklich weiter.
Apropos Schwarz-Weiß, der neue Vorsitzende Erzbischof Paul Coakley gilt als konservativ, wurde noch zu Zeiten von Johannes Paul II. Zum Bischof geweiht. Dennoch hat er sich klar hinter die Kritik an der Trump-Regierung gestellt. Ist das nicht ein Widerspruch?
Eigentlich nicht. Also Coakley wäre zu nennen, aber auch Erzbischof Gomez von Los Angeles, der nun einer der konservativsten Bischöfe der USA. USA ist aber seit Jahren schon sehr kritisch gegenüber der Migrationspolitik eingestellt ist. Auch unter Obama sind ja Abschiebungen erfolgt. Über 3 Millionen Menschen wurden damit außerhalb des Landes gebracht. Das darf man nicht immer ganz vergessen. Es ist also nicht einfach nur die aktuelle Regierung, die mit der Migration hadert. Es gab auch demokratische Administrationen, die Schwierigkeiten hatten. Das große Problem ist, dass eine wirkliche Einwanderungsreform, eine Reform auch des Staatsbürgerschaftsrechts seit Jahrzehnten erforderlich ist, aber politisch es nicht wirklich gelingt, die zu erreichen. Insofern müssen auch die Politikerinnen und Politiker sich fragen, inwieweit sie einen Beitrag zur Lösung dieser ganzen Problematik leisten müssen.
Bleiben wir noch einen Moment bei dem neuen Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz. Aufgrund seiner Nähe zu einem konservativen Think Tank gilt ja der Erzbischof als Culture Warrior, als eine Art Kulturkrieger. Auch wird seine Unterstützung für den inzwischen schismatischen Erzbischof Vigano angeführt, die allerdings schon einige Jahre her ist. Wie schätzen Sie ihn denn ein?
Also ich hatte mit ihm persönlich nichts zu tun. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden vor einigen Monaten, als ich mich mit diesem Napper Institute ein wenig beschäftigt habe. Und da kann man eben schon sehen, dass es seit langem, seit vielen Jahren bereits eine Annäherung vieler Bischöfe in den USA auch an die Republikanische Partei gibt. Diese Think Tanks, die im Hintergrund stehen, spielen da eine sehr wichtige Rolle. Und in der Tat, er ist von Johannes Paul II. Geweiht worden. Er ist auch sozialisiert worden in dieser eher kulturkritischen, auf Abtreibung sehr stark orientierten amerikanischen Kirche der Zeit und führt diese Position entsprechend weiter. Er ist allerdings auch kommunikationsfähig, gesprächsfähig und auch wirklich intelligent. Also man darf das nicht gleich völlig an die Seite schieben. Aber in der Tat, es wird interessant sein, wie weit er auch Katholikinnen und Katholiken einbinden kann, die sich eher der demokratischen Partei nahe wissen und eher liberale Positionen vertreten.
Ich habe in der Zahl gelesen, dass ja Demokraten zum Beispiel oft auch zu 44% von Katholiken gewählt werden. Das stellt dann die Frage, wie integrativ können denn die Bischöfe dann sein?
In der Tat, also die amerikanischen Katholiken sind in einem Zwei-Parteien-System. Entweder wählt man die Demokraten oder die Republikaner. Alternativen sind eigentlich nicht realistisch. Und da ist es dann umso wichtiger, dass auch die Bischöfe und die Bischofskonferenz signalisieren, sie sind jetzt keine Vorfeldorganisation der republikanischen Partei. Es gibt ja eben auch prominente amerikanische Bischöfe und eben auch Kardinäle, die sich in einer sehr großen Nähe zur demokratischen Partei befinden. Dazu gibt es drei Namen zu nennen. Einmal dann Kardinal McElroy von Washington, einmal Kardinal Tobin von Newark und dann Kardinal Zupich aus Chicago.
Und die Erfahrungen, die die Bischöfe mit einbringen, haben ja oft auch viel mit Migration zu tun. Zum Beispiel der Stellvertreter vom neuen Vorsitzenden leitet ein Bistum an der Grenze zu Mexiko. Bischof Flores gilt als ein bisschen so wie ein Gegenspieler. Wie uneinig oder einig sind sich denn der Vorsitzende und sein Stellvertreter?
Also Daniel Flores hat familiäre Wurzeln auch in Mexiko. Er spricht eben auch Spanisch von zu Hause. Insofern ist er, was das Thema Migration angeht, nochmal sehr viel sensibler, glaube ich, als Coakley. Das stimmt. Wenn man aber einmal inhaltlich schaut, dann sind die Übereinstimmungen zwischen Flores und Coakley doch erheblich. Also auch Flores ist in Bezug auf Themen wie Abtreibung und eben auch auf Gender, insbesondere auch bei Gender, also sehr konservativ. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil er jetzt in Bezug auf Migration vielleicht eher Richtung Demokraten tendiert, dass er dann eigentlich auch ein Demokrat ist oder eben linke, liberale Positionen vertritt. Das kann man inhaltlich, glaube ich, wirklich nicht sagen.
Coakley hat sich ja knapp mit 128 zu 109 Stimmen gegen den besagten Bischof Flores aus Brownsville durchgesetzt. Und wie gesagt, Flores wurde ja anschließend zum Vizepräsidenten gewählt. Ist das jetzt Ausdruck einer Spaltung der Bischofskonferenz, oder wie müssen wir uns das dieses Gremium von diesen vielen Bischöfen in diesem doch sehr großen Land vorstellen?
Also eine Spaltung kann ich da überhaupt nicht erkennen, weil eben in inhaltlichen Kernfragen, also außerhalb der Migration, doch beide sehr stark ähnliche Auffassungen auch vertreten. Die amerikanische Bischofskonferenz ist natürlich riesig. Also wir haben ja 176 lateinische Diözesen, dazu noch einige weitere. Das ist also ein Riesenland, eine Riesenbischofskonferenz, die jetzt natürlich schon die nächste Zeit die Aufgabe hat, deutlich zu machen, die amerikanische Kirche ist für alle da, für Latinos, für Weiße, für Schwarze, wie für Menschen, die auch aus Asien gekommen sind. Und sie ist genauso da für Demokraten und für Republikaner. Also das wird eine wichtige Herausforderung sein. Und dass die amerikanischen Bischöfe das schaffen, das müssen sie tun, weil bald die Zwischenwahlen anstehen und dann irgendwann natürlich auch wieder neue Präsidentenwahlen. Die müssen also auch politisch sehr aufpassen, dass sie nicht in eine Richtung nur tendieren.
In der Trump-freundlichen Make America Great Again-Bewegung sorgte zuletzt der erst 27-jährige Aktivist Nick Fuentes für Aufsehen, da er den Holocaust regelmäßig relativiert, er andere konservative Kräfte für ihre Israel-freundliche Haltung stark kritisiert und im Gegenzug wird ihm regelmäßig Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Rassismus vorgeworfen. Nichtsdestotrotz hat er wirklich erstaunlichen Zulauf. Glauben Sie, dass da die US-Bischöfe diesen doch sehr extremen Ansatz etwas eindämmen können oder gibt es Kräfte innerhalb des Trump-Lagers, auf die Bischöfe längst keinen Einfluss mehr haben?
Also Fuentes ist ja zunächst einmal ein Problem für die Republikanische Partei. Also ich bin mir nicht sicher, ob die amerikanischen Bischöfe sich überhaupt in diesem Bereich äußern sollten, solange eben Fuentes selber nicht auf katholische Position Bezug nimmt oder vielleicht auch für sich reklamiert, für den amerikanischen Katholizismus zu sprechen. Dann wäre natürlich ein Eingreifen auch erforderlich. Aber zunächst einmal müssen die Republikaner klären, inwieweit sie auch bereit sind, so jemanden zu tolerieren. Fuentes selber möchte ja die Partei selber deutlich nach rechts schieben. Dafür wirbt er auch in seinen Medienbeiträgen. Dazu ist aber auch zu sagen, er ist ja kein Mandatsträger. Also er hat kein Mandat im Repräsentantenhaus, er ist kein Senator. Also er steht eigentlich etwas auch außerhalb der Partei, auch wenn er die Partei beeinflussen möchte. Insofern muss man immer auch sagen, er hat keine Wahl gewonnen. Er hat auch politisch eigentlich bisher nichts geleistet. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, auch wenn er natürlich durch seinen großen Einfluss eine erhebliche Herausforderung darstellt.
Wir können nicht über die US-Bischofskonferenz sprechen, ohne mal ein Wort über Papst Leo zu verlieren, denn der ist ja nun der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. Er hat Anfang Oktober sich doch recht kritisch zum Thema Migration, in Bezug auf die USA geäußert, auch wenn dann die Regierung das so ein bisschen abgewiegelt hat. Wie stellen Sie sich denn in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Leo und der US-Bischofskonferenz vor? Nicht nur bei der Frage der Migration.
Also der Papst hat natürlich großen Einfluss auf die Bischofskonferenz, indem er ja auch Bischofsernennung vornimmt. In den USA gibt es ja keine Domkapitel, die wählen. Der Papst oder der Vatikan kann sehr direkt auch in die Verhältnisse der amerikanischen Kirche eingreifen. Insofern muss man, glaube ich, abwarten, wie dann auch die nächsten Besetzungen da sind. Da kann man, glaube ich, absehen, welchen auch kirchenpolitischen Kurs der Papst für seine eigene Heimat auch vorsieht. Er muss natürlich auch aufpassen, dass er die amerikanische Kirche nicht verärgert. In finanzieller Hinsicht, in personeller Hinsicht sind die amerikanischen Katholiken wichtig und sie werden auch immer wichtiger. Also insofern muss er gut aufpassen, dass er auch manche Vorbehalte, manche Befürchtungen ernst nimmt, aufnimmt, um eben auch die Bindung der amerikanischen Katholiken an Rom auch auf Dauer aufrechtzuerhalten. Papst Franziskus ist das so nicht immer gelungen.
Wir sprechen ja im Moment viel über Polarisierung. Wir schauen auf die USA und sagen, die sind ja viel polarisierter als wir selber. Mit Blick auf beide Länder und mit ihren jeweils sehr unterschiedlichen Kirchen, glauben Sie, dass in den USA eine Zusammenführung der Katholiken noch möglich ist? Oder ist vielleicht die Polarisierung gar nicht so schlimm innerhalb der katholischen Kirche, wie wir das aus Europa immer denken?
Also die amerikanische Gesellschaft ist schon auch polarisiert, weil eben in inhaltlichen Fragen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Es ist aber eben auch so, dass die Menschen ganz normal ihren Alltag leben müssen. Und auf dieser Ebene, ich bin ja auch gelegentlich in den USA, auf dieser Ebene gibt es natürlich auch einen ganz großen Pragmatismus, ne? Man muss einfach sein Geld verdienen, man muss gucken, dass die Familie über die Runden kommt, dass die Kinder erzogen werden. Also da merkt man dann jetzt nicht immer automatisch gleich dieses Gegeneinander. Also es ist auch schon manchmal ein Medienphänomen und auch ein Phänomen der Wahrnehmung. Das muss man schon sagen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlicher, was die Zukunft der amerikanischen Kirche angeht, weil sie eine hohe Lebendigkeit hat, weil sie sehr stark auch junge Leute erreicht. Und da denke ich, ist schon eine große Chance auf Zukunft hin, dass man lernen kann von den USA, wie es vielleicht auch gelingt, Kirche lebendig zu erhalten, den Glauben zu leben und den Glauben auch auf eine zeitgemäße Weise weiterzutragen. Also ich glaube, da können wir sehr viel von den USA lernen.
Das sagt Professor Dr. Benjamin Dahlke, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Domradio im Gespräch.